Heils hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Diese Zahlen sind schon wirklich beeindruckend. Rund 10.000 Osteopathen haben etwa 10 Millionen Patientenkontakte pro Jahr. Obwohl, streng genommen gibt es den Beruf gar nicht in Deutschland. Klingt irritierend, ist es auch. Das klären wir gleich auf. Und wir sprechen auch darüber, für welche Krankheitsbilder die ganzheitliche Therapiemethode Osteopathie geeignet ist und welche gesundheitspolitischen Forderungen es in diesem Zusammenhang gibt. Mein Gesprächspartner ist Georg Schöner, Vorsitzender des BVO. Das ist der Bundesverband Osteopathie. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Diesmal geht's mit unserer Podcast-Folge nach Oberfranken, genauer gesagt nach Bad Alexandersbad, zu Georg Schöner, Vorsitzender des BVO. Das ist der Bundesverband Osteopathie. Hallo Herr Schöner, ich grüße Sie.
Hallo, grüße Sie, Frau Genius.
Osteopathie ist ja eine ganzheitliche Heilmethode. Wie erklären Sie den Patienten, wie Osteopathie eigentlich wirkt?
Ja, das ist, obwohl ich seit 25 Jahren osteopathisch behandle, ist es jedes Mal wieder neu spannend, vor die Frage gestellt zu werden, was ist eigentlich Osteopathie, was macht Osteopathie? Und das kann ich natürlich mit Fachbegriffen spicken, aber das bringt ja meinem normalen Patienten nicht wirklich weiter. Es lässt sich natürlich leicht erklären, wenn ich sage, Osteo ist der Knochen und Pathie ist die Krankheit vom Knochen, der kranke Knochen, wie es Andrew Taylor Still, der Begründer der Osteopathie, damals ja auch erklärt hat. Zu seiner Zeit natürlich logisch, weil diese ganzen Untersuchungsmethoden, die wir heute haben, die hatte er ja nicht. Er musste sich auf das beschränken, was ihm halt zur Verfügung stand, was er gesehen, gespürt hat. Und im letzten Jahrhundert hat sich das aber sehr, sehr stark weiterentwickelt, vor allen Dingen auch durch englische und französische Osteopathen. Die waren also da ganz stark am Arbeiten und sind es immer noch. Und so kam die viszerale Osteopathie dazu. Viszeral heißt alles, was mit Organen zu tun hat. Und es kam die kraniosakrale Osteopathie dazu, die Verbindung vom Schädel, vom Hirn zu den einzelnen Organen, zu den Knochen, zum Steißbein, zum Iliosakralgelenk. Da kennen sich ja viele Leute aus. Kraniosakralosteopathie ist ja heute schon ein gängiger Begriff.
Ja, aber für viele auch bei Kopfschmerzen, ne? Die genau, Kraniosakrale.
Genau, da ist es natürlich so ein Standardrepertoire, was viele Leute heute kennen. Aber kraniosakrale Osteopathie, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist einfach nur ein Teilbereich der Osteopathie. Da gehören halt wirklich parietal, viszeral, kraniosakral dazu. Und da gibt's auch keine Trennung. Warum? Wenn jemand ein Problem hat, sage ich jetzt mal, mit der rechten Schulter, dann kann das natürlich ein Schulterproblem sein. Ganz klar, der ist vielleicht mal draufgefallen, hat sich gestoßen kräftig dazu oder er hat eine Kalkschulter, dass da also was passiert ist oder dass der Muskel angerissen ist. Natürlich ist es eine Möglichkeit, aber es kann zum Beispiel auch die Leber schuld sein. Denn die Leber ist faszial und über hormonelle Steuerungen an die rechte Schulter gebunden. Oder es können Muskulaturen sein, die im Bauchraum sich befinden. Da heißt einer davon Radix mesentericus. Die heißen halt so. Mhm. Das sind Muskeln, die einfach aus dem Bauchraum aufsteigen und über die Schultern dann sich fortsetzen. Und wenn die verspannt sind, dann kann das natürlich ein Problem an der Schulter geben. Oder sie sind vor 20 Jahren mal, was weiß ich, haben sie eine Sprunggelenksverletzung gehabt, links. Dann sind sie Schonhaltung gelaufen, 6, 8 Wochen lang, vielleicht noch länger, vielleicht einen Gips dran gehabt, wie es früher oft einmal war. Und dann hat man so eine komische Lauferei, macht man dann hinterher zusammen. Und dieses komische Laufen setzt sich halt fort. Und wenn Sie das 20, 30 Jahre machen, dann kommt es unter Umständen mal an der rechten Schulter zum Beispiel an.
Klingt ja auch auf jeden Fall spannend. Ja, sicherlich auch für Patienten dann spannend, genau. Wenn die mit Schulterproblemen kommen und sie sind auf einmal an der Leber oder am Magen zugange.
Genau, also das kriegen wir natürlich immer wieder, dass sie sagen, wenn ich mir das anschaue, man fühlt ja, man spürt und man tastet seine Patienten ab und untersucht ihn. Und dann gehe ich halt zur Leber, ohne erstmal groß was zu sagen. Und da kommt natürlich klassisch die Frage, Sie, ich bin doch welcher der Schulter komme. Genau. Leberprobleme habe ich jetzt eigentlich nicht. Ja, und dann erkläre ich das natürlich meinen Patienten, warum ich jetzt gerade halt an der Leber bin oder woanders.
Ja, man merkt schon, Osteopathie ist wirklich eine reine Handarbeit.
Ja, das ist mein Standardspruch, da haben Sie mich jetzt erwischt.
Okay.
Ich sage immer, wir sind Handwerker, wir sind Feinhandwerker.
Mhm.
Das, glaube ich, beschreibt es am ehesten, was ein Osteopath macht. Mit ganz, ganz feinen Bewegungen, mit ganz, ganz feinen Gespür und minimalsten Bewegungen oft ein Maximum an Erfolg zu erzielen. Das ist das, was ein Osteopath ausmacht, diese Kunst der Osteopathie.
Bestimmt eine Heilkunst. Für welche Beschwerden ist denn Osteopathie eigentlich geeignet, beziehungsweise wo sind die Grenzen?
Also ich tue mich, glaube ich, ein bisschen leichter, wenn ich Ihnen die Grenzen von uns aufzeige.
Ja.
Das ist natürlich alles, was Notfallmedizin ist, da sind wir nicht die Ansprechpartner. Wir sind auch keine Operateure, wir sind keine Chirurgen. Da haben wir einfach unsere schulmedizinischen Fachleute dafür und da gehören die Leute auch hin, ganz klar. Aber ansonsten sind wir eben für ganz, ganz viele Krankheitsbilder durchaus ein richtiger Ansprechpartner. Und es geht ja bei unseren Patienten an. Meine jüngsten Patienten sind 3-4 Tage alt, die halt mal kommen, die Eltern, weil sie sagen, ach, schau einfach mal drüber, ob was ist. Oder die wirklich ein Defizit haben, die ein Problemchen haben. Das sind vielleicht Kaiserschnittkinder oder mit Saugglocke Kinder, die geholt worden sind. Und meine ältesten Patienten sind, ja, ich glaube momentan 96. Also wirklich so querbeet gestreut und auch von den Krankheitsbildern ganz quer. Von einfachen, sage ich jetzt mal bei den Babys, von einfachen Blähungen über Epilepsiekinder, über autistische Kinder oder auch Erwachsene natürlich. Ja, bis zu Darmgeschichten, bis zu jetzt Covid natürlich das Thema schlechthin, wenn die Leute Probleme haben mit Luft kriegen, mit Atmung.
Könnten das dann auch verklebte Faszien sein, ja, wenn Atemprobleme sind?
Es können natürlich verklebte Faszien sein. Das können aber auch, wir haben zwischen den Rippen kleine Muskulaturen, sogenannte Interkostalmuskulatur nennt sich das, Costa die Rippe und Inter also dazwischen, zwischen den Rippenmuskulaturen. Und die können natürlich auch verkrampfen, sei es durch starke Hustenanfälle zum Beispiel. Wenn jemand aus heiterem Himmel plötzlich einen Hustenanfall kriegt, das haben Sie bestimmt auch schon mal gehabt oder mitgekriegt, und dann hustest du dir, wie man so schön sagt, 10 Minuten die Lunge aus dem Leib. Und dann kann das passieren, dass diese kleinen Muskulaturen plötzlich krampfen. Und Sie haben dann plötzlich das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr, was ist denn jetzt los? Das löst sich im Normalfall wieder von selber. Aber, wie gesagt, das kann ja auch ein anderer Hintergrund sein, warum sowas dauerhaft besteht. Und dann sind wir schon durchaus mit Ansprechpartner.
Wie ist das zum Beispiel, wenn Menschen operiert worden sind, beispielsweise eine große Herzoperation hinter sich haben? Ab wann ist denn da eine osteopathische Behandlung möglich? Also wie viel muss da erstmal, wie viel Zeit ins Land gehen? Was muss heilen, bevor sie tätig werden können?
Das ist gar nicht so schlimm. Also das kann man, wenn jetzt ein normaler Gesundungsprozess verläuft, nach 3 bis 5 Tagen kann man da schon anfangen zu arbeiten.
Ach, so schnell schon.
Mhm. Aber man muss dann natürlich wissen, was man macht. Also, dass ich dann natürlich nicht an der Wunde arbeite, das versteht sich von selbst, dass ich die Wunde hier schon ausspare. Aber gerade wenn Sie eine große Herz-OP hatten, wo also vielleicht wirklich die Rippen aufgetrennt worden sind und aufgemacht, dann ist ja dieses ganze System von der Muskulatur über die Faszien, über diese ganzen Strukturen, die da sind, das ist ja in Mitleidenschaft gezogen. Und das krampft dann natürlich, auch wenn das wieder vernäht und verklebt worden ist alles und zugemacht. Aber dann sind da Verhärtungen, Verklebungen da, die dem Menschen, dem Patienten natürlich Probleme machen. Und da können wir dann vorsichtig natürlich mit den angemessenen Mitteln durchaus schon nach 3 bis 5 Tagen eingreifen.
Das sollten mal viele Patienten überhaupt wissen dann, ja.
Ja, die Frage ist natürlich immer, dürfen wir? Da fängt es halt an. Dürfen wir in die Klinik? Was sagen die Ärzte dazu? Was sagt die Klinik dazu? Denn die sind ja nicht immer mit uns einer Meinung.
Mhm.
Ist auch okay. Steht auch jedem zu, seine eigene Meinung zu haben. Aber wie gesagt, wäre durchaus möglich, nach diesem Zeitraum generell jetzt nach Operationen osteopathisch tätig zu werden.
Es gibt ja rund 10.000 Osteopathen und die haben rund 10 Millionen osteopathische Patientenkontakte pro Jahr. Also das ist ja schon eine ziemlich gigantische Zahl. Man hat so das Gefühl, die Osteopathie wird immer beliebter. Auf der anderen Seite wird die Osteopathie ja durchaus auch kontrovers diskutiert. Wie schätzen Sie denn diese Diskussion ein?
Ich bin für eine faire Diskussion immer zu haben, wenn, wie gesagt, auf Augenhöhe diskutiert wird. Denn man muss ja eines sehen, Osteopathen sind ja jetzt nicht, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, Leute zweiter Klasse oder dritter Klasse, die nicht wissen, was sie machen. Die haben im Normalfall durchaus eine 5-jährige Ausbildung hinter sich, wo sie Anatomie, Pathologie, Physiologie, Differentialdiagnostik und lernen. Ich selber bin, keine Ahnung, 13, 14 Jahre, so 2 bis 3 Mal im Jahr nach München gefahren in die Anatomie zum Professor Breul und habe Anatomiestudien mitgemacht. Immer so ein ganzes Wochenende vom Freitag bis Sonntag. Und das über bestimmt 13, 14 Jahre lang. Weil ich einfach wissen wollte, wie ist der Mensch innen? Ist das wirklich alles so, wie es im Buch abgebildet ist? Oder gibt es da Unterschiede? Und da gibt es gravierende Unterschiede. Und ich bin überzeugt, dass das viele meiner Kolleginnen und Kollegen machen. Und ich sehe es ja auch vom Verband aus. Die kriegen ja auch vorgeschrieben, dass sie innerhalb von 3 Jahren eine bestimmte Anzahl an Fortbildungen machen müssen. Und die arbeiten wirklich ganz, ganz viele ernsthaft. Zumindest alle die, die eine gute Ausbildung haben. Ja, die Zahl 10.000 ist so eine geschätzte Zahl, weil natürlich nicht alle in einem Verband sind, sondern auch ganz viele Osteopathen einfach verbandsfrei arbeiten. Und auch die 10 Millionen Kontakte, glaube ich, stimmen schon nicht mehr. Ich denke, wir sind jetzt bestimmt irgendwo zwischen 12 und 15 Millionen Kontakten pro Jahr.
Noch also gigantischer, ja, noch beeindruckender. Ja, auch sehr beeindruckend, vor allem vor dem Hintergrund, dass es ja offiziell den Beruf des Osteopathen gar nicht gibt, also zumindest in Deutschland gar nicht gibt.
Ja, da rennen Sie wieder eine offene Tür ein bei mir. Das ist mein ganz großer Traum. Osteopathie ist in Deutschland nicht anerkannt als Beruf. Überhaupt nicht. Trotzdem gibt es, wie gesagt, schätze ich mal, vielleicht 12.000, 13.000 Osteopathen, vielleicht auch 14.000. mit einer ganzen großen Anzahl an Behandlungen. Es gibt Bachelorstudiengänge, es gibt Masterstudiengänge und es gibt sogar Professoren für Osteopathie. Aber es gibt keine Osteopathie, also den Beruf des Osteopathen, den gibt es nicht. Sie brauchen, um rechtlich abgesichert zu sein, im Moment nach außen hin, nach einzelnen Urteilen von Gerichten, den Titel eines Arztes oder einen Heilpraktiker, um Heilkunde ausüben zu dürfen. Da kommt Osteopathie nicht vor bei denen mit. Und wenn, dann halt eher geringfügig in der Ausbildung. Ärzte machen mittlerweile schon größere Ausbildungen, so ist es nicht. Und auch die Heilpraktiker versuchen da aufzubauen. Aber es ändert nichts daran, dass eine fundierte osteopathische Ausbildung einfach eine gewisse Anzahl an Stunden braucht. Und selbst die sind nur Grundausbildung und dann muss man selber schauen, dass man für sich was macht und weiterbildet. Und wie gesagt, das verlangen wir auch von unseren Mitgliedern. Das verlangen auch die anderen osteopathischen Verbände von ihren Mitgliedern. Da sind wir uns alle einig. Und das wäre halt unser Wunsch und unser Traum, dass die Politik einfach mal auf uns eingeht und anerkennt, was wir an therapeutischer Leistung bringen, um den Menschen draußen zu helfen. Und wie gesagt, bei dieser Menge an Patientenkontakten, das kann man ja nicht mehr wegdiskutieren. Das sind ja nicht bloß 3.000 Verrückte, die sich da mal was Gutes tun wollen, angeblich, sondern das ist ja eine Abstimmung mit Füßen. Und wir haben mittlerweile rund 100 Kassen, Krankenkassen, Ersatzkassen, auch gesetzliche Kassen, die zumindest Teilbeträge der Osteopathie erstatten.
Was wünschen Sie sich denn, wenn Sie sagen, Sie möchten gerne von der Politik Anerkennung für den Beruf des Osteopathen? Was wünschen Sie sich denn da konkret?
Ich spreche jetzt mal für meinen Verband, für unseren Verband und spreche aber bestimmt für ganz viele andere auch. Wir möchten einfach eine staatliche Anerkennung, ein geregeltes Berufsbild. Das heißt, wenn ich mich entschließe, Osteopath zu werden oder Osteopathin, dann weiß ich, ich muss jetzt, keine Ahnung, sage ich mal, 5 Jahre meines Lebens dafür hergeben, um diesen Beruf zu erlernen. Die Zeit brauche ich einfach. Und wenn ich das in Vollzeit mache, dann sind es Minimum 5.000 Stunden, wahrscheinlich mehr, um zu diesem Ziel zu kommen. Ob ich dann mit einem Bachelor abschließen muss oder mit einem Master oder ob ich dann halt Osteopath, Osteopathin bin, das ist jetzt eigentlich nebensächlich. Das ist jetzt nicht so das ganz Wichtige. Aber wir möchten einfach einen geregelten Beruf haben, der am Schluss ein Staatsexamen hat und sagen kann, so, ich darf jetzt eigenständig diesen First Access, also ohne Überweisungen vom Arzt oder Heilpraktiker, ich darf den Patienten annehmen, ich darf ihn untersuchen, ich darf diagnostizieren und ich muss natürlich auch die Verantwortung dafür übernehmen, was ich diagnostiziere und behandle. Das gehört natürlich auch dazu, dessen sind wir uns schon klar.
Mhm. Herr Schöner, woran erkenne ich denn eigentlich einen guten Osteopathen?
Auch das ist aus meiner Sicht eigentlich ganz einfach zu beantworten. Wenn ich so zu jemandem gehe, dann frage ich, was hast denn du für Ausbildung gemacht? Und wenn der eine gute Ausbildung gemacht hat, die einen haben eine Urkunde an der Wand hängen, wo das schon mal draufsteht, ganz viele machen das nicht. Aber wenn ich frage und der hat eine anständige Ausbildung, dann kriege ich auch die richtige Antwort dazu. Ganz einfach. Und da ist auch keiner beleidigt von denen. Also ich habe noch keinen getroffen, der mir gesagt hätte, na, da gebe ich keine Antwort drauf, das geht doch keinem was an. Nö. Und das ist bei mir auch so, wenn jemand fragt, an was erkenne ich denn, dass du eine gute Ausbildung hast, sage ich, du, ich habe da und da meine Ausbildung gemacht, ich habe die und die Fortbildungen und ich arbeite seit 25 Jahren.
Mhm. Herr Schöner, Sie selbst arbeiten ja viel auch mit autistischen Kindern. Viele fragen sich vielleicht, wie ist denn da eigentlich zum Beispiel Berührung möglich? Wie ist Behandlung möglich? Können Sie da mal so ein bisschen aus Ihrer Praxis erzählen?
Ja, mache ich gern. Es ist natürlich auch unheimlich spannend, mit solchen Kindern zu arbeiten. Und man hat auch die verschiedensten. Ich habe eine Kleine, die ist jetzt 5, die kommt, legt sich sofort auf die Liege und wartet, was passiert. Überhaupt kein Thema. Da braucht die Mama gar nichts sagen. Die sieht die Liege, zack, liegt sie drum und gut ist. Und dann habe ich wieder eine, die ist jetzt 7. Die kommt, die geht zu mir ins Behandlungszimmer rein, auch wenn ich noch drin bin mit einem anderen Patienten. Da kennt die kein Pardon. Sobald die von der Eingangstür herin ist, marschiert sie schnurstracks auf meine Tür zu, macht die Tür auf und sagt dann, ist er da? Und dann muss ich auftauchen, muss ich erstmal rausschicken. Aber wenn sie dann ist, dann setzt sie sich hin und dann kann ich sie behandeln. 5 Minuten, 7 Minuten, manchmal auch 10 Minuten. Und plötzlich springt sie auf, weil sie irgendwas gesehen hat im Zimmer, was sie interessiert. Ja, dann sitze ich halt da und warte, bis sie ihre Runde gedreht hat und dann kommen sie wieder. Und ihre Mutter sagt, ich bin einer der wenigen, der sie am Kopf anfassen darf. Ein Ergotherapeutin darf sie noch anfassen, aber alle anderen geht sie stiften, sobald die an den Kopf kommen. Und die hat zum Beispiel ein Talent, die hört ein Lied und sobald das Lied zu Ende ist, singt die das Lied nach. Also ein irres Talent und die singt es auch auf Englisch oder gut, Französisch verstehe ich nicht so, aber sie singt dann auch auf Französisch oder auf Russisch. Also es ist echt der Hammer, ne? Und der absolute Fan von ihr ist natürlich Helene Fischer. Da fährt sie voll drauf ab auf die Helene.
Ach, die kann sie wahrscheinlich dann auch alle auswendig.
Die kann das einmal gehört, kann sie es auswendig. Aber sie müssen, oder ich als Therapeut, muss die Geduld haben, mit dem Kind seinen Rhythmus zu gehen. Ich sitze auch mal auf dem Fußboden drunten mit, wenn es sein muss. Oder krabbel am Fußboden mit umeinander und spiele mit denen ein paar Minuten. Also das müssen Sie bei einem autistischen Kind einfach eingehen. Den Rhythmus des Kindes. Wenn ich versuche, der meinen Willen aufzuzwingen, habe ich verloren. Kann ich mich umdrehen und kann Kaffee trinken gehen oder was auch immer. Das wird nie funktionieren. Das Kind braucht das Vertrauen, dass es bei mir total so gut aufgehoben ist wie bei der Mama oder beim Papa. Und dann kann man arbeiten.
Herr Schöner, ich habe auch gelesen, dass Sie im oberfränkischen Bad Alexandersbad, also dem Sitz des BVO, wo Sie auch sind, ein einzigartiges Projekt planen. Und zwar ein interdisziplinäres Therapiezentrum, gleichzeitig auch eine Reha-Einrichtung für schwerkranke Kinder. Und das Ganze hat den Schwerpunkt Osteopathie. Klingt ja unfassbar spannend. Wie weit sind Sie denn da?
Das ist ein Herzensprojekt von meinem Freund, dem Norbert Neumann und mir. Seit bestimmt 10, 12, 13 Jahren. Wir arbeiten beide ganz viel mit Kindern. Er ist absoluter Spezialist für Downchen und für Kinder mit Krebserkrankungen. Und genau da zielt auch dieses Therapiezentrum hin, auf Kinder mit Krebserkrankungen, mit Downchens, also Trisomie 21, oder mit Kindern mit schwer neurologischen Schäden, Geburtsschäden, DNA-Schäden und, und. Das Ganze startet mit 8 Kindern, die erstmals für 4 Tage kommen. Wir bieten an von 4 Tagen bis zu 3 Wochen. diese Spanne. Und diese 4 Tage sind natürlich ein bisschen so ein Schnupperwochenende, auch von Donnerstag bis Sonntag, damit natürlich Eltern auch kennenlernen, was machen denn die überhaupt, um was geht's denn hier. Und das ist auch der Beweggrund, warum wir auf sowas kommen, weil wir halt ganz viele kranke Kinder haben, gehandicapte Kinder. Und ganz oft haben wir halt auch gehört, wenn so ein Kind, sage ich jetzt mal ein Krebskind, aus der Klinik nach Hause kommt, Therapie ist abgeschlossen, ja, dann ist das Kind zu Hause. Was machen wir jetzt? Dann ist keiner so richtig darauf vorbereitet. Die Eltern natürlich nicht. Dann vielleicht eventuell Geschwisterkinder, die da sind. Die sind ja auch überfordert damit, mit der Situation, weil plötzlich dreht sich alles nur noch um den Bruder, die Schwester, wie auch immer. Und die Geschwisterkinder fallen ein bisschen hinten runter. Und diese Lücke möchten wir eben auffangen. Den Eltern und den Geschwistern auch die Möglichkeit mal geben, ein bisschen sich zu erholen, aber auch den Umgang zu lernen, wie das ist mit einem kranken Kind, was man da alles machen kann. Und das wird sowohl von unserer Seite mit den Therapien stattfinden, da gehört natürlich Osteopathie dazu, aber wir haben genauso Physiotherapie dabei, wir haben Wasser dabei. Das ist ja das Schöne bei Alexanders Bad. Die haben ein nagelneues, wunderbares Alex-Bad, ein Traum, sogar mit einem Architektenpreis ausgezeichnet, Designpreis, also wirklich ein Traum da drin. Auch mit Tieren arbeiten wir, mit Waldbaden, mit Kunsttherapien und. Eine Boulderwand sind wir dabei zu erstellen, denn erstaunlicherweise können gerade Daunchen, die können klettern wie die Teufel. Das ist der Hammer, wie die solche Wände aufflitzen und wieder runter. Das muss man mal gesehen haben. Und da werden wir natürlich dafür sorgen, dass wir da eine Boulderwand da haben.
Das Ganze wird finanziert über eine Stiftung, richtig?
Das Ganze wird über eine Stiftung, wäre gar nicht anders möglich gewesen. Wie gesagt, mein Freund und ich träumen schon lange, aber es ist natürlich immer an der finanziellen Auslegung gescheitert. Und dann kam vor 2 Jahren durch einen Kollegen, seine Frau, ein Kontakt zustande mit einer alleinstehenden Frau. Da ist der Mann ein halbes, dreiviertel Jahr vorher gestorben an Krebs. Und der hat zu seiner Frau gesagt, du, wir haben so viel Geld. Wenn ich aus dem Krankenhaus wieder komme, gründet man eine Stiftung für Kinder mit. Er kam leider nicht mehr aus dem Krankenhaus nach Hause. Und seine Frau hat sich dann entschlossen, diese Stiftung zu gründen und hat jemanden gesucht, der das macht. Und wusste auch nicht, wo gehe ich denn hin? Und dann musste sie ihre Steuererklärung machen. Das hat vorher immer der Mann gemacht. Und dann ist sie bei ihr in der Stadt ein bisschen durch die Gegend gefahren und hat gedacht, das erste Steuerbüro, das ich treffe, wo ich hinkomme, da bleibe ich und da gehe ich mal rein. Dann hat sie das erste gesehen, weil es hat ihr nicht so gefallen von außen, dann ist sie weitergefahren. Dann kam sie zum zweiten, geht da rein und da sitzt von meinem Kollegen die Frau vorne mit dort. Und dann unterhalten die sich so. Und beim nächsten Mal, wie sie wieder kam, hat sie gesagt, wissen Sie, eigentlich habe ich noch ein ganz anderes Anliegen. Ich habe, sage ich jetzt mal so profan, einen Haufen Geld auf der Seite, weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich möchte aber eine Stiftung machen. Und dann sagt meinem Kollegen seine Frau, oh, wissen Sie was, ich kenne da zwar Verrückte, die planen schon langsam was, die haben das Wissen, aber die Kohle nicht. Und so sind wir da zusammengekommen.
Wie schön.
Und geplant ist ja wirklich, irgendwann mal in ein paar Jahren, wenn es so weiterläuft, 40, 50 Kinder behandeln zu können. Also ein richtig großes Therapiezentrum zu haben. Aber natürlich auch immer unter der Maßgabe, Zeit zu haben für die Kinder. Und die Eltern und die Geschwister mitzunehmen. Auch Kochkurse zu machen, wo sie mitarbeiten können, wo sie sehen, dass nicht das, sage ich jetzt mal, Krebskind daheim sitzen muss und ein Haferbrei isst und der Papa haut sich neben dran das Stegenei. Das geht nicht. Deswegen wollen wir den Eltern, den Geschwistern beibringen und auch den Kindern, was kann ich denn kochen, wo kriege ich das her, wie muss ich das machen, damit alle was davon haben.
Das ist ja ein unfassbar ganzheitlicher Ansatz. Das ist ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verwirklicht.
Ob Sie es glauben oder nicht, wenn ich drüber rede, ich kriege gerade wieder Gänsehaut. So begeistert bin ich von meiner eigenen Idee.
Ich habe gerade auch Gänsehaut bekommen. Also das ist ja eine Verknüpfung von, in Anführungszeichen, Zufällen, die diesen Kindern dann so zugutekommen kann. Wie toll. Klasse. Ja. Herr Schöner, ich würde Sie gerne zum Schluss nach Ihrem ganz persönlichen Gesundheitstipp fragen.
Ja, habe ich. Zufriedenheit. Zufriedenheit mit dem, was man hat. Auch wenn es nicht immer so das Nonplusultra ist, was man sich vorstellt. Aber vielleicht stammt es auch aus den Krankheitsbildern, mit denen ich konfrontiert werde immer. Dass ich mir denke, ich kann echt zufrieden sein, ich bin gesund, die Zipperlein ein bisschen hin oder wieder, die Alterszipperlein, aber ansonsten gesund. Ich kann arbeiten, ich darf arbeiten, ich kann raus an die frische Luft. Ich wohne auf einem Dorf mit 400 Einwohnern. Wenn ich die Tür aufmache, stehe ich schon in der Prärie draußen und habe frische Luft. Ich habe meinen Garten, der ein Traum ist heuer durch den vielen Regen. Und das sind für mich meine Wohlfühl- und meine Gesundheitsempfehlungen. Luft, natürlich ein gutes Essen. Ja, dann werden viele sagen, das muss ich mir auch leisten können. Aber man muss nicht immer viel Geld ausgeben, um was Gutes zu essen. Das braucht es oft gar nicht. Und Zufriedenheit. Zufriedenheit ist für mich, glaube ich, der größte Punkt an dem Ganzen. Dass man mit dem zufrieden ist, was man hat.
Prima. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende und berührende Gespräch, Herr Schöner.
Gerne. Gerne.
Und ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald. Wir hören uns.
Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.